Willkommen, der Sex-Podcast mit Ann-Marlene Henning. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Ach komm, hier sind wieder Ann-Marlene und Caro. Hallo Ann-Marlene, hallo nach Dänemark.
Ja, hi und ja, hier sind wieder. Wir haben aber noch mehr heute, oder?
Ja, wir haben heute noch ein bisschen mehr im Angebot. Wie angekündigt schon haben wir heute einen Gast und das ist die Jasmin. Magst du dich selbst vorstellen?
Ja, hallo. Gerne. Hallo. Mein Name ist Jasmin Peters und ich bin Beckenbodenphysiotherapeutin. So nennen wir uns, nicht Uro irgendwas. Was hast du gesagt, Ann-Marlene?
Ja, wir haben Uro-Physiotherapeutin, weil das hatte Astrid Landmesser gesagt damals. Es gibt so eine Liste oder so eine Ausbildung, die Uro heißt. Aber es ist quasi das Gleiche auch oder was? Oder ja, ist das was anderes?
Doch, die ist da ja auch eine Ausbilderin. Das ist schon richtig, wenn die das gesagt hat.
Ja.
Aber so im Alltagsgespräch nennen wir uns einfach Beckenbodenphysio.
Ja,
ja.
Wir haben uns dabei auch fast einen Knoten in die Zunge. Ich musste 2 Anläufe nehmen, um es sauber auszusprechen, das Wort. Also Beckenboden-Physiotherapeutin geht sehr viel leichter über die Lippen.
Ja. Und dann hab ich aber schon meine erste Frage, weil wenn ich Uro-Physiotherapeutin sage, dann ist ja irgendwas mit Uro, Urogenital, irgendwas mit Harnröhren, Organen oder was ist das Uro? Also dürft ihr auch, also sogenannte Beckenboden-Physiotherapeuten, dürfen die auch anal und vaginal untersuchen?
Das ist eine sehr interessante Frage. Wir tun das auf jeden Fall.
Ah!
Es ist eine Grauzone. Ganz offiziell darf der Physiotherapeut und die Physiotherapeutinnen nicht in Körperöffnungen arbeiten. Was aber auch bedeuten würde, dass wir nicht in der Mundhöhle arbeiten dürfen, was wir bei Kieferpatienten ja auch immer machen.
Auch, ja.
Und wir sichern uns gegen diesen Graubereich dahingehend ab, dass wir die Leute das einmal unterschreiben lassen und ein ausführliches Aufklärungsgespräch machen. Und natürlich auch jedem Patientin anbieten, dass diese Untersuchung nicht stattfinden muss. Dass wir damit nicht die Behandlung verweigern, wenn sie sagen, sie möchten das nicht. Dass wir auch andere Wege finden, ihnen zu helfen, wenn das für sie momentan ein No-Go ist.
Okay.
Was ja gerade bei Vaginismus-Patientinnen, auf die ich spezialisiert bin, ein ganz zentrales Thema ist. Und ich bin heute hier auch, ich habe mit Ann-Marlene Henning über Instagram Kontakt gehabt und habe einfach, da wir viele Schnittflächen haben und ich mich auf Vaginismus spezialisiert habe und die Behandlung von Vaginismus-PatientInnen, gedacht, das wäre toll, weil ich will Werbung für Vaginismus machen.
Muss ich ganz schnell noch was sagen, weil mittlerweile, weil ich das ja auch ganz schön lange mache, mein Job als Sexologin, jetzt weiß ich, dass ganz viele Hörer und Hörerinnen höchstwahrscheinlich denken, Vagi was?
Ja.
Wo? Und das müssen wir jetzt aufklären. Was ist Vaginismus? Weil ich finde, wir können sehr gut auch einiges darüber besprechen heute, weil viele Leute wirklich nicht wissen, was es ist. Entweder darunter aber leiden oder mit jemandem zusammen ist, die davon betroffen ist. Und dann auch nicht mal der Gynäkologe richtig Bescheid weiß, ist meine Erfahrung von Klientinnen.
Ich muss auch dazu sagen, dass wir haben ja irgendwann das Thema in einer unserer anderen Folgen schon mal ganz kurz angerissen, dass ich da auch bis dahin eine sehr diffuse Vorstellung nur davon hatte. Also von daher finde ich das auch spannend, wenn wir es jetzt noch mal gut erklärt bekommen.
Deswegen.
Was ist das?
Genau. Deswegen bin ich auch, habe ich Ann-Marlene kontaktiert und mich angeboten, weil und deswegen nenne ich es auch Werbung, weil fast niemand, den ich kenne, weiß, was das ist. Da seid ihr überhaupt keine, also du, Caro, jetzt auch gar keine Ausnahme. Ich immer, wenn ich das Wort erwähne in einem privaten Kontext, frage ich, weißt du, was das ist, um auch der Person klar zu machen, dass sie sich nicht schämen muss, wenn sie es nicht weiß und dass ich nicht einfach davon ausgehe und das damit rumschmeiße. So.
Ja.
Genau, also es gibt so. Es ist wie immer dann ein etwas diffuses Feld. Ne? Vaginismus erstmal bezeichnet eine. Ich habe inzwischen meine Definition gerade ein bisschen umgebaut. Deswegen, erst habe ich immer gesagt, das ist eine chronische Verspannung der Beckenbodenmuskulatur, die so stark ist, dass, ihr könnt ja jetzt, ihr seht mich ja auch über den Bildschirm, dass der Beckenboden sich ganz verschlossen hat, dass der Muskel so verspannt ist. Also, ich habe immer das Beispiel.
Für unsere Hörer vielleicht ganz kurz, Jasmin ballt die Faust ganz fest, ja, genau. Damit die sich das auch vorstellen können. Genau.
Da ist zu. Ja. Die Faust ist geschlossen, sozusagen. Genau. Und man kann sich das, ich habe es immer verglichen mit einem, wenn man sich den Arm gebrochen hat und der war 4 Monate eingegipst, oder 4 Wochen, wollte ich sagen, dann konnte man, kann man den nicht mehr strecken. Das hat sich verkürzt. Richtig, die Muskulatur, die Sehnen, alles hat sich umstrukturiert zu einer Verkürzung. Und so hatte ich es immer erklärt. Inzwischen habe ich das etwas erweitert, weil manchmal ist es nicht vollkommen verkürzt, die Muskulatur, sondern reagiert reflektorisch mit einer harten Kontraktion auf die Idee, dass etwas eingeführt wird. Kann Finger, Tampon etc. sein, muss nicht immer gleich ein Penis sein. Oder auch auf Berührung. Entweder ist es schon der Gedanke oder es ist die Berührung des vulvaren Bereiches, sozusagen.
Okay. So, ist jetzt das, darf ich ganz kurz sagen, weil ich weiß, wie viel, wo die Leute doch immer nachfragen dann. Ne? Ja, jetzt sagst du es, entweder konsequent zusammengezogen, verspannt oder fast eigentlich normal, aber es macht und macht zu, wenn sich was nähert. Ja. Und jetzt wollte ich dazu sagen eben, weil das ist das, wo die Leute dann doch wie ein Fragezeichen gucken. Ja, es ist so gemeint, wie die geschlossene Faust, die ihr euch selber hinhalten könnt und dann versuchen könnt, einen Finger da reinzustecken. Das geht nicht. Ja. Und das müssen wir betonen, weil man denkt, wieso? Die Vagina, der Eingang ist doch offen. Da kann ich doch immer einen Finger reinkriegen. Nein, das kannst du denn hier nicht. Ja. Okay. Und die Tendenz ist, dass sowohl die Partner oder Partnerinnen und die Ärzte, ich will es einmal gesagt haben, viele Ärzte sagen, stellen Sie sich nicht so an, reißen Sie sich zusammen.
Das ist der beste Spruch.
Ja. Ja. Zur Entspannung oder was? Ein Glas Wein?
Ja, trinken Sie ein Glas Wein. Es ist ein Hohn. Es ist ein Hohn. Und deswegen müssen wir darüber sprechen. Und deswegen, ich weiß auch, Ann-Marlene ist da ja auch voll in der Aufklärungsarbeit drin. Und deswegen fand ich es einfach cool, da einmal mit euch in Ruhe drüber zu reden. Weil das muss eben 6 bis 10% aller Frauen leiden darunter. Erstens.
Ja.
Es ist eine Menge. Und die Dunkelziffer ist noch viel größer. Ne? Das sind die Zahlen, die es aus internationalen Studien gibt. Es gibt auch Studien, die sagen 20%. Also die variieren wahnsinnig, die Zahlen. Aber es ist ein Riesenproblem, weil eben A, kein Mensch davon weiß. Das heißt, die Betroffenen nicht und auch die Leute, die mit ihnen zu tun haben, nicht. Und so wie du sagst, Ann-Marlene, die ÄrztInnen auch nicht. Und das ist das größte Drama daran, dass die dann einfach vor Fachpersonal sitzen, die ihnen helfen sollen und ihnen aber überhaupt nicht helfen können und stattdessen ganz oft auch noch traumatisieren, weil sie dann gewaltvolle Untersuchungen durchführen. Also ganz oft ist der Vaginismus schlimmer geworden durch GynäkologInnen, die da völligen Quatsch machen. Also ich höre katastrophale Geschichten, muss ich sagen. Ich bin zutiefst erschüttert.
Ich auch. Ich muss gerade daran denken, dass eine Klientin, sie war schon beim Arzt mehrfach und sie ist Mitte 40, hatte noch nie ihr erstes Mal und hat definitiv Vaginismus. Und ich habe dann gesagt, wissen Sie was, ich rufe da jetzt an. Und ich rief bei einer ganz bekannten Gynäkologin in Hamburg an. Und die Dame, die da vorne saß, sie hatte, ich sag's jetzt, keine Ahnung, was es ist.
Nee, das ist die Regel.
Und meine Frage lautete ja, das meine ich, aber wenn man dann da sitzt und sagt, ich bin ja ein bisschen tougher dann als die Klientin selbst und ich dann sage, es geht darum, dass meine Frage ist nicht, weil ich weiß, dass es möglich ist, eine Frau, die noch nie Sex hatte, anders zu untersuchen, als mit den Beinen hoch und was einstecken. Ja. Und die sagte, nee, wieso? Das machen wir immer so, anders geht's nicht. Sag ich, ja, dann weiß ich wohl mehr als ich. Und dann hat sie gesagt, ich gehe mal Frau Doktor fragen. Mm. Und die ist Frau Doktor fragen gegangen und kam wieder und sagte, Frau Doktor sagt, das müsse ich nicht wissen.
Mm. Aha.
Sie müsse es nicht wissen. Und dann weiß man schon, dass so eine Frau, wenn sie mutig ist, geht sie trotzdem dahin. Und was passiert denn? Die Untersuchung. Mhm. Und dann ist sie erst recht traumatisiert, eingesteckt und vielleicht ist das eine sensible Ärztin und es geht nicht, aber also wird nichts eingeführt, aber die Gefahr ist da.
Die Gefahr ist auch sehr groß.
Ja, schon allein
und dann
die Aussage
sie eh an.
Ist ja sehr ignorant irgendwie. Da ist ja schon so eine gewisse Haltung, schwingt da ja irgendwie schon mit. Da schwingt ja auch schon fast wieder so ein bisschen, also ohne das jetzt unterstellen zu wollen. Aber wenn ich das so höre, da schwingt ja schon so dieses, naja, stellen Sie sich mal nicht so an oder ne? So, das schwingt da ja irgendwie schon wieder so ein bisschen so mit. Was ich mich aber gerade gefragt habe, als ich die Faust hier so mit geballter Faust saß, ist das was, wenn nichts eingeführt ist, was schmerzt auch doll? Oder wird das schmerzhaft, wenn wirklich, weil wenn ich so die Faust balle, tut mir das ja nicht weh, das ist so anstrengend. Dann habe ich mich so gefragt, tut das dann, ist das ein permanenter Schmerz oder ist das nur dann richtig unangenehm, wenn da was eingeführt werden soll? Also sei es jetzt ein Tampon oder gut, vielleicht auch ein Penis.
Es ist von bis, ne? Jede Frau hat unterschiedliche Ausprägungen. Was du dir natürlich sehr gut vorstellen kannst, ist, dass wenn du deinen Beckenboden so anspannst, die Muskeln drumherum überhaupt nicht entspannt sein werden. Das heißt, der tiefe Bauch, der Unterbauch wird immer eingezogen sein. Die nennt man Kollegen. Beckenboden und Bauch arbeiten zusammen, also Synergisten. Und
süß. Kollegen oder Kolleginnen, sagst du immer, ne? Übrigens, ich muss dir ein Kompliment machen. Du bist sehr korrekt in deiner Sprache und wir haben gerade wieder gesagt, wir haben einen Gast heute.
Ja,
aber das ist toll. Ja, Caro, ist doch egal, aber ich wollte nur unserem Gast ein Kompliment oder unserer Gästin, hieß es ja dann.
Ja.
Das hast du erzählt, dass das im Duden steht, das ist doch der Hammer.
Ja, ich beschäftige mich zwangsläufig ganz viel mit Feminismus und der Befreiung der Menschen. Weil der Mann wird davon genauso befreit, wie du ja auch so schön in dem Podcast erzählt hast. Es geht da überhaupt nicht nur um die Frau. Eigentlich sage ich, mein Hashtag ist immer Feminism is for men. Weil
ist auch richtig. Ja.
Erst hatte ich immer for men too, aber jetzt bin ich eigentlich bei nee, it's for men. So. Weil es ist einfach
super.
Diese ganze Scham, das ist auch ein Thema, was ich hier mit ins Gespräch reinbringen wollte. Ich forsche oder ich nenne mich auch Anti-Shame-Activist, weil die Scham natürlich sich in diesen Muskel festsetzt. Ja? Ist auch viel eine Schamantwort.
Ja.
Und dieses nichts sagen dürfen, nicht drüber reden können. Ich hatte eine Patientin, die hatte ich noch nie mit einem Menschen darüber gesprochen, dass sie das hat, außer mit ihrem Freund. Die sind ganz häufig liiert, die Vaginismus-Patientinnen, und haben langjährige Beziehungen. Das finde ich auch so eine wichtige Message, hier ganz laut für alle zu hören. Das macht einen überhaupt nicht weniger liebenswert. Das Eindringen, ich nenne es ja auch nicht mehr Penetration, weil es mir ein zu übergriffiges Wort ist. Auch traumasensible Sprache ist so mein Thema. Ich sage lieber Zirklusion, das Umschließen der Vagina, des sagen der Finger oder Penis oder was auch immer es dann ist, so eben, dass die, jetzt habe ich meinen Faden verloren.
dass die lange in Beziehungen sind.
Genau, und dass die Zirklusion überhaupt kein Ausschlussfaktor ist für eine Sexualität oder die Liebe allgemein. Man ist dadurch nicht weniger liebenswert. Man mutet sich nicht zu. So, das ist ganz, also die sind, da hängt ganz viel drin und deswegen bin ich über diese Arbeit zwangsläufig immer aktivistischer geworden, immer feministischer, immer mehr gendern, immer korrektere, traumasensible Sprache. Ja. Ich komme gar nicht drum rum, wenn ich die Schmerzforschung, mit der ich mich ja beschäftige sehr viel, auf jeden Satz, den ich sage und wie er im Gehirn und im Unterbewusstsein meiner Patientinnen wirkt, anwende. So.
Ja.
Ich habe da noch mal eine Frage. Ich würde gerne noch mal kurz einen kleinen Schritt zurückgehen. Also du bist eigentlich von Haus aus, hast erst mal gelernt Physiotherapeutin, ne?
Ja.
Und dich dann weiter spezialisiert. Was war denn für dich so der Anlass, so deinen Fokus auf diesen Bereich der Physiotherapie zu legen? Meistens gibt es dafür ja irgendeinen Anlass oder oft ein Erlebnis, dass man sich in so eine besondere Richtung, sage ich mal, das ist ja jetzt noch nicht so die Masse der Physiotherapeuten, die sich in diese Richtung spezialisiert, dass du dich da für diesen Weg entschieden hast. Vielleicht ja auch nicht, aber...
Ja, es gab gar nicht so den klaren Anlass. Also ich bin... bisschen durch Zufall mit in einer Beckenbodenpraxis gelandet, habe halt viel mich vorher auch schon mit der Behandlung von Müttern beschäftigt und da kommt das Thema natürlich zwangsläufig viel auf. Und so kommt dann eins zum anderen. Dann beschäftigt man sich viel mit dem Beckenboden. Und wenn es sich rumspricht, dass man mit dem Beckenboden arbeitet, dann kommt auch die erste Vaginismuspatientin irgendwann um die Ecke.
Ja.
Und so hat diese Spezialisierung für mich auch angefangen. Ich habe diese Patientin vor mir gehabt und dann habe ich angefangen zu lesen. So. Mhm. Weil natürlich hatte ich das nirgends gelernt. Es gibt keine Fortbildung dafür, nur eine einzige in Amerika.
Okay.
Und das ist jetzt alles dann auch über YouTubes und Bücher und ganz viel eben die Schmerzforschung anwenden. Ich beschäftige mich viel jetzt mit der Vagustherapie und Polyvagaltheorie.
Ja, das ist spannend.
Traumaforschung.
Ja, ja, jetzt ist
Psychosomatik.
Jetzt ist es hier, nicht alle Leute verstehen das, aber wenn ihr hört, so Polyvagaltheorie, was gerade gesagt wurde und so weiter, dann ist gemeint, das, was Caro und ich sehr, sehr oft besprechen, das mit dem Nervensystem, genau, was wir haben, ja, dass es in Flucht und Angriff, genau, geht. Und dann ist für eine Frau, die unter Vaginismus leidet, für sie ist das eine Gefahr irgendwann, wenn sie merkt, und ganz nah auch an der Schmerzthematik, in meiner Masterarbeit, das war erschreckend. Es ist jetzt egal, es ging um das weibliche Genital, aber es war super deutlich in den Fragen, die mit Schmerz zu tun hatten, dass die Hälfte aller, die teilgenommen hatten, und das waren sexpositive Leute, 1336, die Hälfte hatte irgendeinen Schmerz. Mhm. Es gab auch welche mit starken Schmerzen, aber es war erschreckend, wie viele Frauen Schmerz haben. Und jetzt überlegen wir mal, die machen mit, was viele Frauen tun, weil die denken ja an die andere Person und nicht an sich selbst. Das ist jetzt meine Frage. Das kann ja auch zum Vaginismus führen, weil wenn es schmerzt und ich denke, und mache zu, würdest du auch sagen, ist das der häufigste Grund für Vaginismus oder ist das ein Grund oder... Was würdest du sagen, diese Schmerzproblematik davor?
Schwierige Frage. Also ich habe das Gefühl, dass viele bei ganz jungen, es gibt ja den primären Vaginismus, wo man den quasi schon vor der ersten Sexualität schon immer diese Verspannung durch man nennt es upregulated nervous system im Englischen, also ein das ist genau das, was du gerade gesagt hast, Ann-Marlen.
Ja, ne? Ja, genau, ein aktives,
hyperaktives
Nervensystem.
Genau, und damit ist halt das autonome Nervensystem gemeint, also das Sympathikus-Parasympathikus-System ist nicht mehr im Lot. Man soll ja immer Spannung und Entspannung im guten Wechsel haben, so wie Ein- und Ausatmen sozusagen. Und wir leben ja alle in einer Welt, wo die Anspannung stark überhand genommen hat. Und diese Problematik manifestiert sich dann in dem Körper auch von ganz jungen Mädchen. Und das Problem da ist, ich sage immer, auch um da das Stigma ein bisschen rauszunehmen, dein Körper hat sich jetzt den Beckenboden ausgesucht. Andere nehmen den Stress und die Anspannung in den Kiefer, in den Bauch, in den Rücken. Du bist nicht weniger funktionstüchtig oder stärker zu stigmatisieren. Dein Körper ist nicht schlechter, weil er sich diese Stelle ausgesucht hat. So. Ja. Und das zu hören, ist für manche auch schon ein echtes, wie so ein kleiner Schlüssel, wo sich was wieder lösen kann.
Ja, und der Körper hat recht.
Ja.
Das muss ich auch immer meinen Klientinnen sagen. Die haben das Gefühl, mit ihnen stimmt was nicht. Ich funktioniere nicht mehr. Und wir stellen eigentlich erst immer fest, dein Körper hat recht. Wir können jetzt nicht sagen, lass das mal. Ja. Jetzt müssen wir mal gucken, was dein Körper denkt. Weil, wenn er denken könnte, aber das kann er irgendwie, er reagiert auf was. Er hat recht. Dieses System hat immer recht. Das ist uralt und will unser Leben retten.
Ja.
Und wenn es reagiert, hat es irgendeinen Grund gehabt.
Und sei gut zu deinem Körper. Er ist dein bester Freund.
Ja.
Er bietet dir hier was an, was zu lernen und an diesem Stresssystem dann auch zu arbeiten. So. Also, dass man konstruktiv dann auch mit diesen Signalen umgeht. Und deswegen, also die haben diese Spannung beim primären Vaginismus, dann gehen sie eventuell zur Gynäkologin und dann kommt oft da, in bestimmt 50% der Fälle, wenn nicht viel häufiger noch, eine Traumatisierung auch durch diese Fachkraft. So. Und das ist halt echt ein Drama, was im System ist. Und ich deswegen schimpfe ich dann auch viel über den Kapitalismus, weil der diese gestressten Ärzte hervorbringt, die sich die Zeit nicht nehmen, die dann auch nicht die Zeit haben, nachzulesen. Und wenn sie nachlesen, die Info nicht anwenden können. Und es ist ein sehr systematisches Problem, das eben für echte Menschlichkeit und Zuhören und was anderes als stell dich nicht so an, nicht so viel Zeit ist. So.
Ja. Wir waren vorhin so ein bisschen, glaube ich, als du sagtest, du hast den Faden verloren, das kam mir jetzt gerade nochmal, waren wir so ein bisschen auch bei diesem Schmerzthema hängen geblieben. Ich hatte gefragt, ne, tut das, ob das immer weh tut, auch wenn nicht
genau, danke, dass du es nochmal aufgreifst. Das tut eben nicht immer weh, sondern manchmal tut dann im Becken andere Muskeln weh, manchmal tut der Po und der Rücken weh und manchmal kriegen die auf jeden Fall auch Krämpfen im Anus oder im Beckenboden. Das kann mal sein. Aber das ist nicht das Leitsymptom und das ist nicht das, was dir sagt, dass du das hast. So.
Also Krämpfe, da meinst du, dass das wehtut, ne? Wie ein Krampf im Bein
genau,
oder so.
Das der
Krampf
der Beckenboden tut vielleicht weh.
Okay.
Oder auch der Anus. Manchmal vor, wenn quasi der Stuhl ankommt sozusagen, wenn da so ein Reiz kommt, dass dann ein Anuskrampf ausgelöst wird oder eben richtig beim Stuhl lassen. Also Verstopfung ist tatsächlich auch ein Side-Effekt. Aua. Weil diese Verspannung ja eben dazu führt, dass man nicht gut sich entleeren kann.
Ja.
Ja. Genau. Also der Schmerz ist kein Leitsymptom, um deine Frage so zu beantworten. Das ist eher selten.
Nein, okay.
Genau.
Ja. Ja. Okay.
In und Ruhe sozusagen.
Es ist einfach zu, ne? Ja. Es ist einfach zu.
Und der Körper lernt damit
ohne
zu leben.
Schmerz.
Es gibt auch Leute, die haben brettharten Nacken und haben keine Schmerzen, ne?
So. Ja.
Das hat sich dann irgendwie so inkorporiert. So, das ist, und manche rennen rum und haben nur Kopfschmerzen vom Nacken. Also jeder Körper reagiert so anders und deswegen sind wir, was die medizinische Versorgung angeht, wirklich nicht auf dem Stand, auf dem wir sein könnten, weil wir wissen so viel mehr, als wir anwenden können.
Das stimmt. Ja, also diese ganze Sache, wenn man, der Körper gewöhnt sich dran, also dann ist es eben so ein Zustand. Ja, aber die Leute leiden sehr. Die Paare sitzen dann bei mir und die müssen anderen Sex haben und die Frau fühlt sich schuldig, schlecht funktionierend, viel Schuld und Scham, wie du gesagt hast. Jetzt geht sie ganz normal dann zum Gynäkologen oder zur Gynäkologin, das ist klar. Und dann kriegt sie die berühmten Stäbe. Und ich würde gerne, ob du das Vergleich erklären kannst, Jasmin, weil meine Klientinnen wollen die gar nicht.
Oh.
Und dann kannst du erklären, das ist ja auch furchtbar, sowas reinzustecken, aber vielleicht willst du das erklären und sagen, was tut ihr mit denen?
Ja, okay.
Mit diesen Patientinnen.
Also die Behandlung, die ich anbiete, ist natürlich A, viel von der Patientin dann abhängig, aber auch sehr multimodal. Die Dilatoren, das sind die Stäbe, von denen du gesprochen hast.
Genau.
Da gibt es wirklich unterschiedliche und da gibt es ganz schreckliche, die sind aus Hartplastik.
Ja.
Die muss man wirklich sofort wegwerfen. Das ist,
Die meinte ich.
Das ist klar, die soll man zu Recht verweigern. Es gibt aber ganz schöne neuere Sachen aus Silikon, die ganz biegsam und weich sind, die sehr haptisch ähnlich einem Finger oder einem Penis nachempfunden sind. Und die gibt es dann in 5 Größen. Es gibt unterschiedliche Hersteller, die dann auch noch viel mehr Größen anbieten. Und dieses Training.
Und bevor, erzähl mal ganz kurz, was macht man damit?
Genau, also das kommt alles jetzt an. Marlene.
Ah,
I'm just getting started,
man. I'll leave you to it.
Also, Stäbe, die sind ein Hilfsmittel, was man nutzen kann und soll, aber nicht für jeden ist es immer gleich das Richtige. Das heißt, es ist schon, wenn man dann eine Stufe runtergehen will, weil das mit den Stäben noch nicht geht und auch zur adäquaten Vorbereitung muss man ja ein bisschen entspannen lernen. Entspannen kann man nur
ganz
einen
kurz,
Bereich.
Ich muss es ganz wirklich doch ganz kurz sagen, weil meine Frage ist, was macht man damit? Und das haben wir noch nicht gesagt. Die Stäbe funktionieren oder die Dilatoren funktionieren so, dass man mit den kleinsten anfängt und die Idee ist denn, man nimmt einen immer größer werdenden Stab und gewöhnt sich langsam dran und deswegen, wir haben noch nicht gesagt, was sie auf sich haben, die Stäbe. Wir sprechen nur
also
davon,
man soll
als
sie
wissen,
einführen in die Vagina.
Ja.
Genau,
bitte.
Das kommt aber sehr viel später. Ne? Das ist natürlich der Sinn und Zweck von den Dilatoren, ist, dass man damit eine Dehnung trainiert des Muskels.
Danke.
Und deswegen,
das meine ich, weil wir sprechen von Stäben und kein Mensch weiß, was man damit macht.
Genau, okay. Und aber damit man sich in diesen Übungen, in diesen Dehnübungen überhaupt wohlfühlt, muss man erstmal seinen Beckenboden spüren und entspannen können.
Ah.
Und sich selbst, das ganze Nervensystem runterfahren, damit es eben nicht
super.
Zu diesem Reflex kommt. Und das ist eine ganz schön hohe Aufgabe und Herausforderung, schon erst recht, wenn man alleine ist. Wenn man einfach mit diesen Stäben nach Hause geht, ganz viele Leute leben auch nicht in der Nähe von so einer Beckenbodenphysiotherapeutin und haben gar keinen Zugang. Inzwischen habe ich angefangen, Online-Coaching zu machen, um da eben zumindest
das ist ja auch toll.
Online begleiten zu können. Alles, was ich euch jetzt erzähle, dann aber im Gespräch mit, wie geht's dir damit, was brauchst du, was ist deine Story, ne? Individualisiert natürlich dann. Über 30% aller Menschen, inklusive Männer auch, spüren ihren Beckenboden gar nicht. So. Wenn du den immer angespannt hast, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du ihn spürst, nicht besonders hoch, weil es wie so eine abgeschnittene Zone im Körper ist. Ja? Da ist ja auch sozusagen kein energetischer Flow. Das ist auch deutlich schlechter durchblutet. Also das meine ich nicht so spirituell, sondern wirklich einfach durch die niedrige Durchblutung, weniger Wahrnehmung etc. Das ist einfach ein bisschen abgetrennt, abgespalten.
Guck mal, entspannt mal eure Fäuste an, die Zuhörer und Zuhörerinnen. Spannt die mal an und guck, was passiert. Die werden weiß.
Ja, genau.
Wenn man genug anspannt, läuft das Blut nicht so super dadurch. Genau.
Und wenn man... Und
dann ist der Beckenboden immer so ein bisschen blutleer.
Wenn man sich das vorstellt, dass man es lange hält, das ist ja unangenehm und irgendwann spürt man nicht mehr, wie unangenehm das ist. Ne? Erstmal fühlt man sich die Fäuste sich jetzt komisch an, das ist ein schönes Experiment. Und irgendwann, wenn man sagt, naja, man muss jetzt aber weiterhalten, dann wird man das machen können wahrscheinlich. Fährt man 10% von der Kraft runter, gewöhnt sich dran und gewöhnt sich an dieses seltsame Gefühl und irgendwann spürt man es auch nicht mehr.
Ja.
So.
Ich habe gerade gedacht, das wird irgendwann wie taub, oder?
Ja, so kann man. Ja. Kann,
oder ist das,
die Nerven werden tatsächlich unter Umständen dann eben auch abgedrückt von den Muskeln. Ne? Hm. Das heißt, da ist eben, du hast die Blutversorgung, die neuronale Versorgung und die Verkürzung im Muskel. Also du hast viele Ebenen, die da ineinander greifen. Aber übergeschaltet ist eben immer dieses Nervensystem, was halt zu dieser Grunderhöhung des Tonuses führt. Das heißt, ich biete deswegen natürlich auch an, lass uns erstmal mit deinem Nervensystem arbeiten. Körperwahrnehmung, Körperentspannung und fühlen lernen. Und das ist unter Umständen mit Finger anlegen oder erstmal, wie kommt man da in Kontakt? Ich fand in dem Podcast von dir, dass du die mit diesen Vulven arbeitest, Ann-Marlen, auch eine super Sache. Auch für diese Patientin wollte ich das gerne aufnehmen und auch dieses mit dem Zeichnen der Vulva. Das sind tolle Übungen, die ich gerne in mein Repertoire mit aufnehmen möchte, um sich einfach diesen Bereich zu nähern.
Und da gibt's noch eine, die habe ich aus dem Master, das habe ich auch mit einigen Klientinnen gemacht, das ist super toll. Können sie nur nicht ganz am Anfang, aber viele nicht, wenn man so Ton hat, im Kühlschrank in der Praxis liegen. Und dann formen die mit geschlossenen Augen so eine kleine Meditationsübung, Reise oder so, die sitzen mit geschlossenen Augen, vielleicht eine leise Musik und so. Und dann sollen sie einfach mit den Händen formen, wie ihre Vulva aussieht, in diesem Ton. Man muss es aber erst dann machen, wenn die vorher zu Hause geguckt haben.
Mhm.
Weil viele ja gar nicht geguckt haben.
Ich dachte gar nicht trauen, du mal richtig zu schauen. Ne? Ja.
Nein. Und das klappt so toll. Die sitzen wirklich andächtig vor diesem kleinen Tonstück danach und sehen, wow. Und man kann einen Namen finden und so. Und jetzt sind wir mitten in dem Thema auf den Körperteil, was du kennst.
Ja.
Geht das vielleicht auch mit
Knete? Das war auch so ein schönes Stichwort.
Ja, geht auch mit Knete.
Ich wollte gerade sagen, das haben vielleicht gerade Frauen oder die auch, wer Kinder hat oder so, da habe ich mich gerade gefragt, Ton hat man ja eher selten im Haus oder im Kühlschrank, aber Knete haben ja doch relativ viele. Knete kann man auch easy selber machen.
Das ist ein super Tipp für zu Hause. Wir nehmen natürlich Ton, damit das hart wird und die Frau das behält. Und nicht mal eben so crunch, crunch und weg ist die Vulva. Nein, ich freue mich gerade sehr über das, was du erzählst, dass es so um Wahrnehmung und Spüren geht, weil das ist ja eigentlich immer das. Du sagst, legst erst eine Grundlage dafür, dass du diese Patientinnen behandeln kannst.
Ja, und also genau.
Ist schon Behandlung.
Genau, aber, das ist halt Teil der Behandlung natürlich, weil das Nervensystem ist wichtiger zu behandeln. Also das autonome Nervensystem.
Genau, das finde ich super, dass du das sagst. Ganz andere Sichtweise. Ja,
das ist herausfordernd und fordert sehr viel Zeit. Deswegen kann ich auch nur privat arbeiten, weil das natürlich unser wundertolles System überhaupt nicht hergibt.
Ja.
Das ist sehr, sehr dramatisch.
Das ist richtig.
Und damit ich mich nicht so schlecht fühle, schimpfe ich dann auf den Kapitalismus.
Ja, ja, das ist auch traurig eigentlich.
Und bist selber eine
ja,
fiese Privatklinik.
Ja, aber ich habe mir tatsächlich hier ganz dick auf meinen Blog geschrieben, mit Ausrufezeichen hier schon das Thema Kosten, weil ich schon geahnt habe, dass es in dem privaten Bereich, dass es privat bezahlt werden muss. Ich habe
also,
schon direkt gedacht.
Es gibt Physiotherapeutinnen, die das Beckenbodenphysios, die das auch noch im Kassensystem machen, aber dann hast du halt viel weniger Zeit, weil die Kasse extrem hart Zeitregime vorgibt. Und das ist für mich dann, fühle ich mich, als würde ich mit Handschellen arbeiten und das macht mich so aggressiv, dass ich es halt für mich eine Grenzüberschreitung finde. Ja. Und ich habe mich...
Weil du kannst dich nicht auf die Frau anstellen.
Ja, ich kann mich nicht
in
einlassen.
In ihrem Tempo und ihrer Langsamkeit.
Ich kann einfach nicht das, was ich könnte, machen. Und dann, das ist für mich so ein Angriff auf meine Integrität. Also es ist ein echt großer Konflikt. Das steht auf jeden Fall da.
Okay.
Aber es gibt dann Leute, die das... über Kasse abrechnen und dann halt in einem kürzeren Setting und ich möchte keine Aussage über deren Qualität machen. Ich finde es super, dass sie das machen. So. Aber ich will nur sagen, ihr müsst euren Anspruch dann auch ein bisschen runterfahren, weil man kann in dem Setting einfach nicht so viel machen.
Nein, ich weiß.
Und ja, da gehört sicher ganz viel Vertrauensbildung auch erstmal, ne? Weil du hast ja vorhin das Thema Scham angesprochen. Also ich denke mal, um erstmal eine Ebene zu bekommen, auf der man dann wirklich auch irgendwie tiefer gehen kann. Und gerade wenn es dann vielleicht auch irgendwann um Berührung geht oder so. Also ich stelle mir das sehr herausfordernd vor, so eine Ebene erstmal zu erreichen.
Ich nenne das, mein Hauptziel ist irgendwie auch creating a safe space, ne? Dass die wissen, hier in meinem Raum ist eben auch ein urteilsfreier Raum. Der Körper wird nicht bewertet. Die Haare werden nicht bewertet. Die Vulva, nichts wird bewertet. Und auch nicht, wie gut oder schlecht man seine Hausaufgaben machen konnte.
Nein.
Und
Nein.
alles. Es gibt also deswegen, das muss ein wertfreier Safe Space sein, in dem diese Arbeit stattfindet und den zu kreieren ist, das ist viel innere Arbeit auch bei der Therapeutin, die dafür nötig ist, weil ich muss viel das System in mir lösen, um das anbieten zu können. Das ist sozusagen so der Clou
also das
der
ist,
Arbeit.
Ich schlage jetzt eine Brücke zu den Sexualtherapeuten und Therapeutinnen, weil das ist ja genau das, was wir machen, nur dass wir nicht so gut in Beckenboden ausgebildet sind wie du wahrscheinlich. Also wir sind aber dann die Stelle, wo die auch landen, weil wir haben ja auch Zeit, wir haben ja auch die Stunde und ich habe ja auch nicht ohne Grund meine rote Yogamatte und so weiter. Wir machen darauf kein Yoga und auch keinen Sex, sondern Wahrnehmungsübungen zum Beckenboden und zu stabile, also eine Mitte finden, allein zentral stehen können, weil viele Leute stehen angespannt oder bei einigen bestimmten vaginistischen Frauen mit Vaginismus, die stehen schlaff. Ist das schlaff? Also schlaff. So eine ganz weiche Handhaltung und so, als ob die so schlaff sind, dass an der Stelle unten, sage ich jetzt, also in der Vulva-Vagina-Bereich, die sind so schlaff, dass sie sich schützen, indem die da schon mal zumachen. Oder welche Erklärung hast du dafür, wenn jemand wirklich, ich meine schlaff, also wirklich einen ganz, ganz weichen, zurückhaltigen Händedruck? Das hatte ich sehr oft bei Patientinnen mit Vaginismus. Nur das zum Thema Anspannung. Was sagst du dazu?
Das muss sich nicht in den ganzen Körper alles übertragen. Wie gesagt, die haben es ja auf diese Region geschoben. Und natürlich ist häufig dieses leichte Abspalten von dieser Körperregion und dieser hohe Spannung und diese Stressreaktion, die sie haben. Also für mich ist es so, dass ich bin vorsichtig damit, die immer alle als Traumapatienten einzustufen. Aber es ist auch nicht ganz falsch.
Ja.
Es ist nicht ganz richtig und es ist auch nicht ganz falsch. Insofern, dass ich auch ein bisschen die Sicht habe, dass wir im Kapitalismus alle etwas traumatisiert sind. Wir leben in einem traumatisierenden System. Die Schule ist für kein Kind so, wie sie ist, gut.
Ja, ja.
So. Jeder wird auf Funktionieren getrimmt und so weiter. Und dieses Nervensystem hat einfach einen hohen Pegel und hat einfach viel Stress. Und das heißt, da durchzugehen und nicht und selbst vertrauensvoll, selbst mit viel Selbstvertrauen zu bleiben, was man als Kind ja eigentlich hatte, ist schwer.
Ja.
Und deswegen, ich habe das Gefühl, dass sie schon auch, dass dieser Händedruck auch eine Traumareaktion ist von Zurückhaltung und sich zurückziehen.
Ja, genau, das ist auch mein Gefühl.
Und sich nicht vertrauen und auch den anderen nicht vertrauen, weil das geht ja immer hin und her. Und das ist einfach... Mhm. deswegen versuche ich auch schon, diese Trauma-Aufklärung, Trauma-Arbeit mit einfließen zu lassen und darauf zu sensibilisieren und auch, dass es systematisch ist und man sich deswegen nicht alles auf die eigenen Schultern nehmen muss. Es ist nicht alles dein persönliches Versagen, weil dein Körper jetzt diese Verweigerung für sich ausgesucht hat, weil das wird ja ein bisschen als Verweigerung empfunden. Mhm. Auch Teil.
Genau, und du bist sehr liebevoll. Ja. Du bist wirklich sehr zuvorkommend, liebevoll, wohlwollend. Ja. Und das ist ja so das Becken oder dieses Haltebecken, sage ich schon. Aber ich meinte jetzt ein Becken, ein Raum, wo sie sein kann. Eine Frau, die das Problem hat. Genau. Weil sie weiß irgendwann, sie meint es sehr, sehr lieb und ehrlich mit
mir. Und da fängt auch Heilen an, ne? Dass man einfach auch mal sich mit Menschen umgeben kann, die dieses System so weit abgelegt haben, dass das, was einen stigmatisiert und sich schlecht fühlen lässt, einfach nicht mit im Raum ist. So.
Also ist Vaginismus, überlege ich gerade die ganze Zeit, oder ist das zu schlicht gesagt, so massiver seelischer Stress, der sich in diesem Bereich so manifestiert dann? Oder
kann das durchaus sein. Man darf das nicht sagen, für alle gleich. Weil es natürlich, wie sollte es so sein, dass es für alle gleich ist? Ja. Jeder Körper denkt sich seine eigene Story aus und seine eigenen Wege, Sachen auszudrücken. Und ist dabei auch sehr kreativ. So.
Und Caro, das nur als Beispiel. Es gibt auch einige, Kondylome oder also verschiedene Dinge, die im Vaginalbereich sein kann. Und dann kann es eine Dyspareunie geben dadurch und also Schmerzthematik. Ja. Und wer das zum Beispiel hat, kann psychisch komplett in Ordnung sein, von wegen traumatischer Stress oder Überspannung. Ja. Aber da unten ist Spannung. Und weil ich nicht gelernt habe, vielleicht zuzumachen, also dass ich sagen kann, nein, ich will nicht, ich kann nicht. Also, und dann macht der Körper zu, weil es unangenehm ist und weil es weh tut. Das ist in jedem Fall bei vielen Klientinnen ein Grund und die sind absolut nicht
und überfordert. Und der Körper ist dein bester Freund, der macht das dann für dich.
Ja.
So.
Ja. Ja.
Oder Freundin.
Genau.
Okay. So. Und Freundin. Das ist auch ein tolles Stichwort, was ich super gerne, wofür ich auch nochmal Werbung mache, weil es so wichtig ist, dass die Leute das wissen. 60% aller Frauen haben nach der Geburt Schmerzen beim Sex. 60%. Ja.
Ja, ist viel.
Und das ist zum Beispiel nicht traumabedingt. Natürlich Geburtstrauma, in Anführungsstrichen, könnte man sagen, stimmt aber auch nicht ganz. Vielleicht ist eine kleine Verletzung, die heilt nicht gut. Dann sind sie auch gestresst, weil sie nicht viel schlafen, weil sie ein kleines Kind haben. Und dann sagt irgendwer zu ihnen, sie sollen ständig den Beckenboden anspannen, weil der ist jetzt ausgeleiert, was kompletter Bullshit ist. Bitte komplett streichen.
Ja.
Der leiert nicht aus bei der Geburt. Das ist der größte Mythos und die größte Lüge. Die Panik im Kopf der Frauen macht, der Mütter, die zu einem verspannten Beckenboden führt. Also
das wollte ich gerade sagen, die Frauen haben Angst vor ihrem ersten Mal. Das meine ich. Das
ist der Grund, warum Mal und davor, dass ihr Beckenboden, dass sie inkontinent werden.
Ja.
Alles Mögliche. Ja. Da ist ganz, ganz viel Angst dann ganz akut drin. Die sind dann aber nicht prätraumatisiert unbedingt. Nur insofern, wie wir halt alle sind, wie ich es halt so sage. Ja.
Ja.
Aber die haben dann aus diesen ganz akuten Geschehnissen eine Tendenz, sehr stark den Beckenboden zu verspannen. Und meine Beckenbodenkolleginnen, mit denen ich mich viel austausche, die sagen alle, die Mütter haben fast alle eher einen zu hohen Tonus. Und eher einen zu engen Vagina.
Und das ist,
wir haben keine, wir tasten andauernd Mütter, die kommen ja viel. Die sind nicht ausgeleiert, die sind nicht weiter. Das ist einfach so, wir wissen es. So.
Und das ist, also man kann auch die Männer jetzt mit reinwerfen. Ja. Da heißt es immer, geh hin und trainier deinen Beckenboden, du kommst zu früh. Nein, die Leute müssen lernen, den trainiert unbedingt. Ist am meisten, die müssen lernen, den zu entspannen und dann ihn flexibel zu nutzen. Ja. Das ist ja natürlich.
Ich sag auch immer gerne, der tanzende Beckenboden, der soll dynamisch sein.
Ja, super. Ja.
Das klingt
der
auch hübsch.
Der tanzende Beckenboden.
Ja. Aber immerhin kommt man so, also das hatte ich in unserer letzten Folge oder beziehungsweise ersten Folge zum Beckenboden gesagt, das war für mich so der Moment nach der Geburt meines ersten Kindes, die jetzt auch schon etliche Jahre zurückliegt, aber dass ich überhaupt mit meinem Beckenboden mal so bewusst, also dafür hat es dann doch irgendwie was Gutes, auch wenn es in die falsche Richtung dann vielleicht in der Folge geht, aber da ist das Thema Beckenboden für mich zum ersten Mal überhaupt irgendwie aufgekommen. Also vorher habe ich mir da wirklich nie Gedanken drüber gemacht. So, aber es ging natürlich, das kann ich bestätigen, in eine ähnliche Richtung wie das, was du gerade alles gesagt hast, Jasmin. Hm.
Das muss auch
der
raus.
Muss jetzt ordentlich trainiert werden und straff und
also das genau muss auch raus. Vor dem Hintergrund, natürlich, der darf jetzt alles Zuwendung bekommen, unbedingt. Aber
Das ist auch schön. Alle gehen zum Muckisport-Dings, ja. Aber keiner weiß, wo der Beckenboden sitzt. Den kann man locker. Ich habe auch gerade ein bisschen Übung gemacht, während wir hier saßen. Aber kurz bevor wir zum Ende kommen, mich würde jetzt wirklich interessieren, weil ich das so oft höre. Also ja, Vaginismus, das dauert ewig. Das ist ein furchtbar, das geht fast nie weg oder was weiß ich. Mhm. Also das ist auch nicht meine Erfahrung in der Praxis, aber wie ist deine? Was ist, wenn man jetzt hier jemand zuhört und denkt, da wollte ich schon lange ran. Also das ist jetzt nicht optimierungsbedingt gemeint, was ich jetzt frage. Und nicht, mach es mal schnell in 4 Stunden, sondern reden wir hier von 20 Sitzungen, 40 oder vielleicht 10. Oder wie ist so deine Erfahrung, wann löst sich was und wie geht das?
Ja.
So, also damit. Meine Erfahrung war so, dass ich habe wirklich unterschiedliche Grade behandelt. Mhm, und bei so einem primären Vaginismus, einem echten primären Vaginismus, habe ich so 2, 2,5 Jahre. Dann hatte sie angefangen, zirklusiven Sex zu praktizieren.
Mhm. Das war der Umschließen
der Vagina.
Umschließen das Geschlecht. Das Penis,
ja. Ja. Genau, Eindringen ist auch besser. Penetration ist einfach sehr, in der deutschen Sprache sehr unangenehm konnotiert, finde ich. Genau, 2,5 Jahre war so. Und die Sitzungshäufigkeit finde ich schwer zu sagen, weil es kommt ja viel darauf an, was bei einem selber passiert. Also diese Patientin, wo das 2,5 Jahre jetzt gedauert hatte, war sie ziemlich stark gestresst durch ihren Job. Die war Lehrerin in einer Stadtteilschule, wo Kinder sich mit Messern manchmal attackiert haben. Also in so einem Randteil von Hamburg. Und das ist einfach, ne, das würde ich auch nicht aushalten. So, also wir haben auch da schon dann immer wieder viel drüber gesprochen. Und die hat tatsächlich nach 1,5 Jahren von unserer Beziehung, unserer therapeutischen Beziehung, den Job gewechselt.
So. Ja. Ja, siehst du wohl, das ist ja auch mal, man kann ja gucken, was sind die Umstände hier und dann kann man was ändern. Darf ich fragen, die kam auch nicht jede Woche dann, oder?
Die kam jede Woche. Die war eine, das Ding bei den Vaginismus-Patientinnen, die ich so kenne, so die sind häufig sehr akkurate Persönlichkeiten.
Ja, so meine Erfahrung.
Und
ja.
ich möchte das nicht wertend sagen, aber es hat halt diese Tendenz, das ist ihr Fluch und ihr Segen, weil dadurch ihre Akkuratesse haben sie auch die Möglichkeit, das in den Griff zu kriegen. Weil sie können sich an, sie können die Disziplin aufbringen, sie sind unglaublich intelligent, sie können das alles auch irgendwie verstehen, verarbeiten und mitmachen. Sie haben eine hohe Compliance, nennen wir das in der Therapie.
Hm. Eine unglaublich hohe Compliance. Mit akkurat meinst du auch einen hohen Anspruch an sich selbst?
Ja, oder? Und die sind sehr zuverlässig, die hören mir gut zu, die können es verstehen, was ich sage. Und wenn es so logisch und gut erklärt ist, dann wenn ihnen es einleuchtet, dann setzen sie das auch um.
So. Ja, okay. Genau.
Also sehr, so durchdringend. Und das ist halt, ich kenne das von mir auch, Akkuratesse. Mhm. Und es ist was einen belastet.
Ja.
Und ne, das haben ja viele Menschen. Wir alle werden ja zum Perfektionismus erzogen. Das wird ja auch gefeiert.
Ja.
Wir werden ja man wird da in der Gesellschaft sehr hochgehalten für diese Qualität. Und das ist eben für viele Sachen super. Und es ist aber auch sehr belastend, dass man dann eben immer noch, gerade als Frau erst recht, dann immer noch 5 Tage später darüber nachdenkt, was hat sie damit gemeint oder so. Dieses ganze Übergrübeln und so.
Ja, okay.
Die zweite Frage ist, gibt es auch schnellere Verläufe?
Ja.
Also ich bin jetzt nur neugierig für alle. Also ich kenne ja meine Verläufe. Also
was ist denn dein
Praxis,
Schnitt?
Aber Schnitt ist lang.
Ja.
Also genau wie du sagst, länger arbeiten. Längere Zeit arbeiten. Aber es gibt, und du sagst auch verschiedene Grade. Also es gibt auch welche, wo es nicht, da merkt man gleich, wenn die so ein bisschen die Schuld loswerden und beginnen sich anzuschauen, unten zu spüren, mit den eigenen Händen anfassen, mit Öl oder so, dass sich Dinge tun.
Ja, diese ganz
ohne Dilatoren, aber es ist selten.
Milde Verläufe, würde ich sagen, wo das einfach auch tatsächlich dann quasi eine Eindringen in der Sexualität möglich ist. die aber schmerzhaft ist, so dass der Reflex nicht so hart ist, dass es eben gar nicht geht, sondern dass es eben aber schmerzhaft geht. Da kann man sagen, da kann es mal zwischen 4 und 8 Monaten bis zu einem Jahr auch sein.
Genau, aber das ist auch lang wieder. Genau. Ne? Also wir reden hier von Monaten und es geht immer in Richtung ein Jahr oder länger.
Ja.
Und dann kann es aber, kann man so viel tun, dass man später keinen Vaginismus hat.
Ja. Ja. Genau. Also es ist absolut
also nicht hoffnungslos.
Ja, es ist genau, überhaupt nicht hoffnungslos. Es ist also gerade der Schlüssel über die Polyvagaltheorie und diese traumasensible psychosomatische Arbeit. Jetzt beschäftige ich mich gerade mit Hypnose. Das kann ein ganz toller Schlüssel sein, habe ich jetzt gelesen. Da werde ich mich jetzt noch mal drin fortbilden. Das gibt ganz, ganz tolle Sachen, mit denen man wirklich auch das Nervensystem umprogrammieren kann. Das dauert.
Ja, aber das meintest du gerade, also das war sehr, sehr fachlich, gerade mit dem Polyvagal und so, dass du das gerade wieder gesagt hast. Aber was du eigentlich sagst, ist denn, oder was du sagst, ist, dass man mit dem Nervensystem arbeitet und das wird immer mehr in der Literatur und in den Therapieformen und so weiter, dass man damit arbeitet, wie der Körper funktioniert.
Genau.
Nämlich über dieses System und Zellen und Durchblutung und Atmung
alles
und sowas.
Ist alle Ebenen.
Und das meinst du, ne? Weil die Leute kennen ja diese Polyvagal. Das hat was mit dem Vagusnerv zu tun und mit dem Parasympathikus und Sympathikus. Mhm. Und deswegen, das ist was, womit ich arbeite. Ich lese die Bücher von Porges, der das so beschrieben hat. Wenn jemand das wissen möchte, Stephen Porges, P-O-R-G-E-S, weil es ganz spannend ist für Leute, die in unserem Beruf arbeiten, sich da auch ein bisschen besser
auszukennen. Können wir ja auch wieder mit in die Shownotes
Setzen. Ja.
Genau. Ann-Marlene, du hattest noch eine Frage einer Hörerin, glaube ich, offen, ne? Die wir heute mit reinnehmen wollten.
Ist das nicht ein bisschen ist das nicht ein bisschen zu viel? Ich glaube, das ist jetzt zu viel, weil da geht's jetzt. Dann könnte ich kürze sie ab, weil wir haben auch schon geantwortet.
Ja.
Also das war eine sehr lange Mail, wo es um Schmerzen geht, also nicht um Vaginismus, aber Schmerzen. Und zwar da kann ich die Frage stellen an dir eine Frage stellen, Jasmin, weil das höre ich sehr oft und das ist einfach auch da würde mich deine Meinung sehr interessieren. Diese ewigen wiederkehrenden Blasenentzündungen. Bei bestimmten Frauen, die dauernd sagen, ich habe schon wieder eine Blasenentzündung, ich habe schon wieder eine Blasenentzündung, bei dieser Klientin oder Patientin ist es klar, weil sie kriegte dann aus dem Krankenhaus zu wissen, dass sie tatsächlich einen sehr unbekannten oder also
multiresistenten
fiesen Erreger.
Keine,
deswegen, sie hat einen fiesen Erreger und sie hatte eine bakterielle Blasenentzündung, aber sie hat so viele jetzt und hat nur Angst jetzt und spannt an und kann sich nicht mehr, sie hat gar keinen großen Sinn mehr gesehen, in Sex zu haben, sie kann sich nicht fallen lassen, sie kann auch keinen Orgasmus mehr, also da hört sich an, als ob sich die Dinge gerade zuspitzen oder quasi anspannen.
Ja, so durch so eine Schmerzkette hat sie dann.
Aber was sagst du beim Stichwort Blasenentzündung? Ja, genau. Genau.
Die Blase wird ja in der psychosomatischen Praxis sehr stark als psychisches Organ bezeichnet. Das ist, weißt du wahrscheinlich auch. Die wird immer sehr psycholastig, also für Stress anfällig und so als auch so ein bisschen Seele des Urogenitaltraktes so ein bisschen bezeichnet. Deswegen würde ich schon sagen, dass da auch wieder das Stress-Nervensystem bestimmt eine hohe Rolle spielt. Aber ich finde es ganz wichtig, da auch immer zu gucken. Also da gibt es diese Behandlung mit so einem, mir fällt gerade der Handelsname nicht ein, das ist so ein Zucker. Da habe ich gute Erfolge mitgehört. Ich habe das notiert in meinen Unterlagen. Das steht auch ganz dick immer in der Apotheke, in den Regalen. Das wird auch gut beworben. Das ist Ose am Ende. Ich weiß gerade nicht.
Das kannst du uns nachreichen, weil dann schreiben wir es rein, Taro.
Genau,
und
das machen wir.
Das ist homöopathisch oder so. Man nimmt was, nimmt man ein.
Ist nicht homöopathisch. Es ist richtig einfach so was da wirkt in den Zellen der Blase und der Harnröhre und da kräftigend ist. Und da was zu.
Das schreiben wir dann auch.
Das ist dann auch wieder mehrere Ebenen, die man da unbedingt betrachten muss. Und Blasenentzündung, glaube ich, muss man auch die Darmflora und den Magen-Darm-Trakt irgendwie mit auf dem Schirm haben. Da braucht man auch einfach einen guten Internistin, die einen betreut.
Ja, genau.
Das ist wieder so, da greift so viel ineinander. Und auch da will ich überhaupt niemanden in die, alles ist psychosomatisch, abtun, weil damit wird man ja auch nicht gerecht. Wenn dann da sowas ist, was bakteriell behandelt werden kann, aber eben ein bisschen seltener ist und deswegen wird es nicht so schnell gefunden, dann ist es auch gemein. So, also deswegen, das also ist zwar häufig Fall, sehr viel, das Nervensystem und der Stress ist da auf jeden Fall eine Komponente und bei ihr, so wie es beschrieben ist, klar, ne, ja, dass da jetzt genau, ein ganz hoher Angstmechanismus bei ihr schon mitspielt, aber man muss unbedingt alle Ebenen mit anschauen.
Ja, und sicher ist ja auch, dass bei der Frau diese verkürzte Harnröhre, hätte ich fast gesagt, also eine kurze Harnröhre, dass wenn man so anspannt im Beckenboden, es tatsächlich bei einigen Frauen nicht bakteriell ist, sondern mechanisch. Mhm. Eine Reizung, weil sie so anspannt, dass die Harnröhre genervt ist.
Kann auch total sein. Das ist alles ganz ungünstig dann. Und, ja. Ich hatte ja meine eine Frage an
Jasmin,
dich.
Jasmin, du hattest eingangs gesagt, ja, okay, dann wie wäre die beste Reihenfolge? Weil du hattest ja eingangs gesagt, Jasmin, in unserem Vorgespräch, dass du ein paar Themen, die dir sehr am Herzen liegen, mit reinbringen wolltest heute in diese Folge. Hast du das Gefühl, dass wir das jetzt so, dass deine Herzensthemen gut besprochen haben, oder?
Ja, total in dem Maße, wie es in dieser Zeit
ging. Jasmin hatte noch eine kurze Frage, glaube ich, wolltest du gerade an Marlene noch stellen. Die Zeit nehmen wir uns vielleicht noch kurz. Da hatte ich zwischengekriegt.
Es ging nur darum, dass du erwähnt hast, dass ja Kinder noch keine Scham haben und ab einem gewissen Alter eine anerlernte Scham hinzukommt.
Nee, alle haben eine natürliche Scham. Ja. Das ist dann falsch rübergekommen. Also also auch kleine Kinder haben ja eine Scham. Ja, genau. Also alle Leute, würde ich sagen, haben, es ist ja wie angeboren, sehr früh auch angelegt, weil wir so soziale Wesen sind, dass wir merken müssen, wenn wir anecken und dann schämen wir uns. Also das hat ja eine soziale Funktion, die Scham. Aber in meinem Bereich, in der Sexualität und bei den Leuten, die oft auf dem Sofa sitzen, ist es diese verstärkte Scham, die ich auch angelernt nenne und so, weil das hätten sie als Kind nicht gehabt, das, was ich da sehe. Das sind religiöse Verbote, Eltern, die sie ausgelacht haben, Partner oder Partnerinnen, die sie schlecht gemacht haben und so weiter. Diese Scham ist die ich meine, die was kaputt macht.
Und weil das ist so das, woran ich forsche. Ich bin ja Anti-Scham-Aktivist, weil für mich ist immer die Scham, so wie bei dir auch, ist sie eine Blockade für alles, was ich mache.
Ja.
So in meinem Kontext empfinde ich sie als sehr destruktiv. Ich habe aber auch einen zweijährigen Sohn beobachte, wie das jetzt gerade so mit seinem, wie sich das so entwickelt. Und ich höre immer wieder so Scham-Aktivisten, die sagen, die Scham ist ganz wichtig und die macht uns sozial. Und das geht total gegen das, was wir beide in unserer Praxis erleben, dass man Scham als etwas Wichtiges bezeichnet. Jetzt ist gerade ein Buch rausgekommen darüber. Ich weiß nicht mehr welches, aber
interessant.
Ich habe Sorge, das zu lesen, weil ich denke, es wird mich nicht bedienen.
Diese natürliche Scham gemeint, oder? Also ich weiß nicht, diese anerlernte, sondern die natürliche Scham, von der du eben an Marlene gesprochen hast.
Ja, die ist ja nie schön, aber wir brauchen so ein Gefühl in unserem Urgehirn, also in unserem Reptiliensystem, weil wir sonst ohne Hose einfach ins Einkaufszentrum rennen würden, wenn wir gerne mögen, dass der Penis rumtingeln und die Lippen offen sind. Ja, und deswegen, da müssen wir ja merken, dass das andere anstößt oder dass man einige Leute das nicht mögen. Also eine gewisse Scham, gerade wegen bei den Genitalien oder beim Nacktsein und so, in unserer Gesellschaft ist sie ja vonnöten. Ich glaube, an anderen Völkern könnte man so nackt rumlaufen, wie man will. Mhm. Also deswegen ist es schon kontextbedingt, wo man sich schämt und wo nicht und wo man es muss. Ich finde dieses, wer da jetzt nachschauen möchte oder hören möchte, aber allerdings nur auf Englisch, da gibt es bei YouTube auf ein sogenannter TED-Talk, das sind so ganz tolle Talks, TED, TED-Talks. Man hat 16 Minuten, um irgendein Thema anderen zu erzählen. Da sitzen meist 800
Ich bin TED-Talk-Junkie, bekennende Jack-Junkie.
TED-Talk ist genial. Und da gibt es ein toller Talk oder ein Monolog von einer Frau, die zu Scham spricht. Und die heißt Breni Brown.
Ja, klar.
Also Scham eingeben und Breni mit Doppel-E, glaube ich, B-R-E-E.
Ja, die ist inzwischen ein Superstar. War ja bei Oprah Winfrey und alles. Ja.
Yes, und sie erklärt in den allerersten zum Thema Scham, was es auf sich hat, warum wir es haben und warum wir es brauchen. Mhm. Aber du hast recht, wir beide sehen das mehr in der Negativform. Ja. Sollen wir das jetzt als Schlusswort sagen?
Ja, und als Schlusswort muss ich noch sagen, du hast gerade so schön erwähnt in deinem Beispiel, Lippen offen hängen lassen. im Supermarkt. Ja. Und das ist was, was mir ganz wichtig ist, was es muss einmal heute hier zu Wort gekommen sein, dass wir, Ann-Marlen und ich, wir sagen nie irgendein Wort mit Charme, was den Körper bezeichnet. Wir nennen das Vulvalippen oder Labien oder Lippen, whatever. Ja. Aber das Wort ist aus meinem Sprachwortschatz und aus Ann-Marlens auch verbannt. Bei Caro weiß ich es nicht.
So ist es. Das ich bin doch angelernt so inzwischen. Langsam,
Das ist einfach, das darf so nicht mehr verwendet werden. Und wir benutzen das auch nicht mehr. Also das Wort Schamlippen ist, gibt es nicht mehr. Das könnt ihr streichen.
Nein, es gibt auch keine Schambeutel. Genau. Die gab es nie. Und schon sind wir wieder beim Patriarchat. Genau. Bei der Frau gab es jede Menge Scham. Und wir entfernen sie schon mal. Und ganz viele von mir, Kolleginnen und Kollegen, aus unserer Sprache. Genau,
weil die Sprache...
Weil dann verschwindet das...
Die formt einfach unser Unterbewusstsein.
Das ist doch ein ganz wunderbares...
Und sagte unserer Gästin, die uns auch berichtet hat, dass dieses Wort jetzt im Duden steht. Wo ich dran arbeite, ist, dass das Wort Jungfernhäutchen aus dem Duden rausfällt, wie bei den Schweden. Weil nämlich das gibt nämlich auch nicht, das Jungfernhäutchen. Aber richtige das ist ja ein anderes Thema. Ich sage vielen Dank an unsere Gästin, im Duden verankert. Sie ist eine Gästin. Super! Wahrscheinlich mit wilden Lippen überall und alles.
Ein ganz entzückendes Schluss. Wort. Das kann man doch gut so stehen lassen.
Vielen Dank auch an euch beide. Hat viel Spaß gemacht.
Ja, Jasmin, genau. Und vielen Dank auch an dich. Genau. Und damit sagen wir unseren Hörern und Hörerinnen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss. Tschüss.